Ich lese euch aus Markus 7, Verse 24 bis 26. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Eigentlich hat Jesus sich zurückziehen und er ist wahrscheinlich in dem Moment gerade auf der Suche gewesen nach ein paar Tagen Ruhe von den vielen Leuten, die ihn kritisiert haben, den Leuten, die Probleme hatten mit ihm und mit seiner Lehre. Und vielleicht ist er wegen dem auf eine Reise gegangen in den Norden. Eine Reise in ein Gebiet, das zum heutigen Libanon dazugehört. Und zwar war das ein heidnisches Gebiet. Und auch wenn Jesus in einem heidnischen Gebiet ist, es scheint so, dass die Leute ihn trotzdem sogar dort schon gekannt haben. Und so kommt eine Frau auf ihn zu, eine Frau, die offenbar schon weiss, wer er ist. Und sie kommt und wirft sich vor ihm am Boden und sie kommt mit einer Bitte zu Jesus und eigentlich mit einem Problem, mit einem grossen Problem. Die Frau hat eine Tochter und die Tochter ist besessen von einem Dämon. Jetzt, was soll das genau bedeuten? Was soll das heißen? Wenn wir in der Bibel lesen, dann treffen wir immer wieder auf Wesen, die nicht so ganz in unsere heutigen Kategorien hineinpassen. Die Bibel redet von Wesen, die irgendwie weder Mensch, noch Gott, noch Tier, noch sonst irgendetwas sind. Wesen, die unsichtbar sind und die gleich irgendwie Einfluss haben auf Menschen. Es heisst zum Beispiel einmal im Alten Testament, dass der König Saul von einem bösen Geist angestiftet worden ist, etwas zu machen. Es gibt verschiedene Namen, die die Bibel braucht für diese Wesen und wir haben in unserem Bibeltext begegnen wir zwei von diesen Namen. Es ist da die Rede von einem unreinen Geist oder von einem Dämon. Und die Frau kommt also zu Jesus und sie sagt, mein Problem ist, meine Tochter ist besessen oder ein unreiner Geist hat von ihr eigentlich Besitz ergriffen. Und sie kommt zu Jesus und sagt, du musst mir helfen, bitte treib den Dämon aus meiner Tochter. Was macht die Aussage von dieser Frau mit dir? Wenn du ein durchschnittlicher Mensch vom 21. Jahrhundert bist, dann hast du ein bisschen Probleme mit so Aussagen. Dann hast du Mühe mit Geistern, mit Dämonen, mit Engeln, mit unsichtbarer Macht. Und das hat einen Grund. Und der Grund ist, man hat dir und mir von klein auf etwas beigebracht. Man hat uns beigebracht, das, was du kannst sehen mit deinen Augen, das, was du kannst berühren, und das, was du kannst ausmessen, über das können wir sichere Sachen wissen. Über das gibt es sichere Erkenntnisse. Und alles andere, was wir nicht sehen können, da kann man nur darüber spekulieren. Da gibt es keine sichere Erkenntnis. Das eine ist das Reich der Fakten, das Reich der Tatsachen, das Reich der Wissenschaft. Und das andere ist das Reich der Spekulationen, von den Meinungen, vom Glauben und von der Religion. Und so, wenn du so etwas hörst, wenn du hörst von unsichtbarer Macht, von Geistern, von Dämonen, dann hast du wahrscheinlich ein bisschen Mühe damit. Es kann ja sein, dass es so etwas gibt, aber sicher wissen können wir das nicht. Und es fasziniert mich einfach beim Lesen von der Bibel, beim Lesen von dieser Stelle, die Welt, wo die Frau drin lebt, muss eine komplett andere sein. Die Weltanschauung, die Art und Weise, wie die Frau über die Wirklichkeit denkt, muss komplett anders sein, weil sie kommt zu Jesus und ihr ist völlig bewusst, was das Problem ist. Sie kommt zu Jesus und sie ist 100% überzeugt, meine Tochter hat einen bösen Geist. Ganz eine andere Zeit als unsere. Und trotzdem, und das finde ich spannend, kommt es auch in unserer Zeit manchmal vor, dass man redet über unsichtbare Wesen oder auch über Dämonen. Es war vor kurzem in einer RTL-Doku ein Schlagersänger gsi. Ich kenne den nicht näher. Ein Schlager ist nicht unbedingt so meine Musik, aber der hat Ben Zucker geheissen. Vielleicht kennen den die einen. Und der Ben Zucker war in dieser Doku gsi und er hat gesagt, dass er ein Alkoholproblem hat. Aber er hat das nicht einfach mit diesen Worten gesagt, sondern er hat gesagt, da ist ein Dämon in mir und der treibt mich immer wieder zum Alkohol zurück. Und dann hat er gesagt, ganz speziell, ich wünsche mir, dass mein Dämon und ich gute Freunde werden und dass wir das zusammen irgendwie herbekommen. Ich finde das eine recht interessante und auch ein bisschen komische Aussage. Aber für mich bringt die Aussage etwas mega auf den Punkt. Und zwar, unsere Zeit, unsere Gesellschaft, unsere Kultur hat eine bestimmte Einstellung zu der übernatürlichen Welt. Aber es ist eigentlich wie, es ist wirklich eine zwiespältige Einstellung, könnte man sagen. Auf der einen Seite glauben wir eigentlich nicht so richtig, dass es so etwas gibt. Wir glauben, wie gesagt, an das, was wir sehen können, an das, was wir wissenschaftlich erforschen können, an das, was wir Experimente machen damit und nachher gesicherte Erkenntnisse haben. Und dann gibt es manchmal so etwas wie eine Ahnung, dass wir eben doch nicht alles unter Kontrolle haben. Es gibt so etwas wie eine Ahnung an bestimmten Momenten vom Leben, wo wir das Gefühl haben, irgendwie werden wir doch von etwas beeinflusst. Irgendwie habe ich da etwas absolut nicht mehr unter Kontrolle. Und ich finde es spannend, dass es eine Sucht ist, in dem Moment, wo der Ben Zucker zu dieser Aussage bringt. Er will eigentlich nicht mehr Alkohol trinken, aber er macht es trotzdem. Ja, wer ist denn da eigentlich am Steuer? Wer macht denn das eigentlich? Und ich glaube zwar nicht, dass er wörtlich meint, dass er einen Dämon hat, aber ich finde es trotzdem mega spannend, dass er das Wort braucht. Und dann fehlt aber etwas. Und zwischen dem Schlagersänger und zwischen dieser Frau in unserem Bibeltext gibt es einen mega grossen Unterschied. Er hat nämlich nicht wirklich eine Hoffnung. Alles, was er sagen kann, ist, es gibt da irgendetwas, es gibt da wie eine dunkle Seite von mir und alles, was ich hoffen kann, ist, dass wir das irgendwie herbringen. Er redet zwar von einem Dämon und dann sagt er aber eigentlich, der Dämon und ich müssen gute Freunde werden. Ich muss das irgendwie herbekommen, selber. Ich muss es irgendwie schaffen, die Seite zu überwinden. Ganz anders die Frau. Für sie ist der Dämon etwas Reales. Für sie ist der Dämon ein Wesen, was sie sicher ist, das gibt es. Und meine Tochter ist besessen von dem Dämon, aber sie hat eine Hoffnung. Sie hat eine Hoffnung, sie kommt zu Jesus. Sie kommt zu Jesus mit der Sicherheit, dass Jesus ihr helfen kann. Und ich finde das einfach sehr spannend, wenn wir das mal vergleichen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns einfach für einen Moment in die Frau hineinversetzen. Für sie ist die unsichtbare Welt komplett real. Nicht ein Wortspiel, sondern sie glaubt, dass es das wirklich gibt und dass ihre Tochter jetzt eigentlich ein riesiges Problem hat. Und sie hat sicher auch grosse Angst. Und auf der anderen Seite hat sie eine Hoffnung. Sie weiss, es gibt noch eine stärkere Macht. Und zwar eine gute, stärkere Macht. Und die Macht heisst Jesus. Es geht mir überhaupt nicht darum, dass wir Angst haben heute Morgen. Das ist nicht mein Ziel. Aber ich möchte, dass wir die Dimension von der Wirklichkeit ernst nehmen. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann müssen wir auch ernst nehmen, dass es so etwas gibt wie eine unsichtbare Welt. Und immer wenn es um das Thema geht, kommt mir ein Erlebnis in den Sinn, das ich vor etwa 5 Jahren gemacht habe. Ich war dann gerade in einem Praktikum. Ich war im Büro und ich habe mit einem Freund telefoniert. Wir waren so ein bisschen zweierschaftsmässig unterwegs. Wir haben uns immer wieder angerufen. Vor allem auch zum uns helfen bei einem bestimmten Problem. Und ich habe mit ihm telefoniert und ich bin gerade in einer mega schlechten Stimmung gewesen. Und gefühlt nur können negative Sachen sagen, irgendwie nur können klagen. Und dann, während ich so mit ihm am Telefon bin, hatte ich wie einen inneren Impuls. Und der Impuls war, du einem Satan gebieten, dass er dich jetzt in Ruhe lassen soll. Und das ist jetzt nicht etwas, was ich mega regelmäßig habe oder so. Aber ich hatte den Impuls in meinem Inneren, in meinen Gedanken. Und dann habe ich, während ich mit meinem Freund weiter telefoniert habe, habe ich das so in Gedanken gemacht. Und dann war es, wie wenn du in einem Raum, wo man lange nicht gelüftet hat, wie wenn du so ein Fenster aufreißen würdest. Und es kommt so frische Luft rein. Und es ist wie eine Last von meinem Herz gefallen. Und ich habe mega wieder positiv und klar können denken. Und für mich, ich erlebe nicht andauernd so Sachen oder so, aber für mich ist das wie so ein Erlebnis gewesen, das mir gezeigt hat, hey, das ist eine Realität. Es ist eine Dimension von der Realität und wir sollten uns dem bewusst sein. Und ich möchte dich zu dem ermutigen, dass ich denke, unsere Gesellschaft, unsere Kultur neigt dazu, dass wir das einfach ausblenden. Dass wir denken, ja, das gibt's gar nicht oder wir können nichts darüber wissen. Ich möchte dich ermutigen, dass du das nicht einfach ausblendest. Und gleichzeitig, dass du nicht Angst hast, sondern nimm dir die Frau aus dem Bibeltext zum Vorbild. Was macht die Frau? Sie rennt zu Jesus. Sie rennt zu Jesus, weil sie weiß, Jesus kann mir helfen. Und dann kommt die Frau eine Antwort über von Jesus und es ist eigentlich recht eine harte Antwort. Aber Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Was ist jetzt los? Was macht Jesus da? Was macht Jesus da? Wir kennen Jesus als den, der den Menschen immer geholfen hat. Als der, der, wenn jemand gekommen ist mit einem Problem, ist er gekommen mit einer Antwort oder mit einer Heilung oder mit einem Segen oder mit irgendetwas Gutem. Und jetzt kommt die Frau, hat ein riesen Problem und Jesus sagt ihr eigentlich, dass sie ein Hund ist. Er sagt, ich kann nicht von den Kindern das Brot wegnehmen und es den Hunden herrühren. Ich weiss nicht, ob du schon mal als Hund bezeichnet worden bist in deinem Leben. Ich hoffe es nicht. Es ist nicht unbedingt ein Kompliment. Aber in dieser Zeit, wo Jesus unterwegs ist, ist es eigentlich noch fast noch härter, als es heute wäre. Weil für die Juden sind Hunde eigentlich so ein bisschen der Abschaum der Tiere gewesen. Die Hunde, die in Israel gewesen sind, sind meistens so ein bisschen halbwilde Hunde gewesen. Es hat zwar auch schon Haustiere gegeben dann, aber es hat auch viele Hunde gegeben, die einfach so in Rudel unterwegs gewesen sind. Und die haben alles gefressen, was sie gefunden haben. Und das hat eigentlich geheissen, es sind unreine Tiere, weil sie alles fressen, weil sie auch Aas oder sogar Leichen gefressen haben, sind sie unreine Tiere gewesen und ein Jude will mit einem unreinen Tier eigentlich nichts zu tun haben. Wie kommt Jesus dazu, die Frau als Hund zu bezeichnen? Sie eigentlich recht auch zu beleidigen mit seinen Worten. Jetzt, wenn wir genau lesen in der Bibel, dann merken wir, der Markus sagt uns ganz genau, was das für eine Frau ist, beziehungsweise von wo die Frau kommt. Er sagt, dass sie eine Griechin aus Syrophönizien ist. Das heisst, mit anderen Worten, Markus will etwas deutlich machen und er will deutlich machen, die Frau ist nicht eine Jüdin. Die Frau ist eine Heidin. Sie gehört nicht zum Volk Israel, zum auserwählten Volk von Gott, sondern sie gehört zu den anderen Völkern. Und der Matthäus erzählt uns die gleiche Geschichte und er braucht nur mal ein anderes Wort, nämlich kananäisch. Er redet von einer kananäischen Frau. Und das ist jetzt ein Wort, das sehr negativ prägt ist eigentlich. Kananäisch ist verbunden mit den Völkern, die vor Israel im Land gewesen sind, wo Götzendienst gemacht haben und wo eigentlich immer die Finde gewesen sind von Israel. Also die beiden Evangelisten sagen uns, die Frau, die zu Jesus kommt, ist eigentlich eine Findin. Es ist eigentlich eine heidnische Frau. Und es ist immer noch für uns wahrscheinlich ein bisschen unverständlich, wieso Jesus ihr dann wieso Jesus sie mit einem Hund vergleichen kann. Aber für die jüdischen Rabbis war es recht gängig, dass sie die Heiden mit Hunden verglichen haben. Und es war zwar auch abwertend, aber es war eigentlich auch ein bisschen wie ein Vergleich. Weil wie die Hunde, die einfach alles essen, sind eigentlich auch die Heiden. Das ist mit dem ein bisschen ausgedrückt worden. Die Heiden essen alles Mögliche. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem, was rein und dem, was unrein ist. Und das war eine jüdische Art und Weise, um zu sagen, um eigentlich wie die Trennlinie zu ziehen, um eine Distanz zu machen zwischen den Heiden und den Juden. Und gleich bleibt die Frage, warum hilft Jesus nicht? Und wenn ihr die Bibel kennt, dann wisst ihr, dass Jesus schlussendlich nicht nur von den Israeliten, von den Juden, sondern auch von der ganzen Welt der Erlöser geworden ist. Und wenn ihr die Bibelstelle kennt, dann wisst ihr, dass Jesus ihr am Schluss trotzdem hilft. Also können wir uns fragen, warum macht es Jesus nicht direkt und warum fordert er sie so fest raus mit dem Bild von den Kindern und von den Hunden? Ich glaube, dass Jesus den Glauben von dieser Frau auf die Probe stellt. Jesus hilft ihr nicht direkt, weil er will herausfinden, woran bin ich mit dieser Frau? Was denkt die Frau, dass ich bin? Was denkt sie über mich? Sie kommt zwar und bittet mich um Hilfe, aber wer glaubt sie, dass ich bin? Und ich möchte dich heute ermutigen, mit dieser Geschichte, wo Jesus den Glauben von einer Frau auf die Probe stellt. Und ich glaube, dass wir heute manchmal vom Glauben an Jesus ein bisschen verkehrtes Bild haben. Das Bild von, alle Probleme werden mir aus dem Weg geräumt. Oder wenn ich nur richtig würde glauben, wenn ich nur genug würde in die Bibel lesen und genug würde beten, dann wäre der Weg so eine schön gerade Straße und kein Problem mehr. Und ich glaube, dass das Bild sehr unrealistisch ist. Ich glaube auch, dass es nicht biblisch ist. Ich glaube, dass Jesus uns nie das versprochen hat. Sondern, dass es vielleicht auch jetzt gerade in deinem Leben eine Zeit kann geben, wo Jesus deinen Glauben will sehen. Wo Jesus nicht gerade direkt eingreift, dir nicht gerade sofort hilft, weil er herausfinden will, woran bin ich mit dir? Was glaubst du, wer ich bin? Was glaubst du, zu was ich fähig bin? Und ich weiss, das kann jetzt ein bisschen hart tönen, aber ich möchte dich eigentlich ermutigen mit dem. Wenn du so eine Zeit erlebst, dann heisst das nicht, dass du völlig am Ende bist oder dass du nicht gerettet bist oder dass dein Glaube nicht echt ist. Sondern die Zeiten sind eigentlich ganz normal. Und ich möchte dich ermutigen mit der Bibelstelle aus den Sprüche 3, Vers 11 und 12. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Und wenn du genau das musst erleben, eine Zeit, wo Jesus dir nicht zu helfen scheint oder dir nicht zu antworten scheint, dann ist das vielleicht einfach eine Zeit, wo dein Vater im Himmel aus Liebe dich erziehen möchte, dir etwas aufzeigen möchte. Und das, glaube ich, macht Jesus auch mit dieser Frau und darum hilft er ihr nicht sofort. Und jetzt ist die Frage, wie wird die Frau antworten? Oder was wird die Frau jetzt sagen? Wird sie die Probe von ihrem Glauben bestehen? Und wir lesen noch die Verse 28 bis 30. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Ich sage euch, die Frau bringt mich zum Staunen. Sie kommt zu Jesus, auch wenn sie eine Heidin ist und auch wenn sie eigentlich nichts von Jesus erwarten kann. Sie bittet ihn um Hilfe und sie zeigt ihm Ehr, sie wirft sich nieder zu seinen Füßen, heisst es. Und Jesus, anstatt ihr zu helfen, tut sie eigentlich mit einem Hund vergleichen. Und sie, anstatt dass sie jetzt vorläuft und sagt, ja gut, das muss ich mir eigentlich nicht anlassen, anstatt dass sie sagt, jetzt suche ich mir einen anderen, der mir helfen kann. Wisst ihr, was sie sagt? Sie sagt eigentlich, ja, du hast recht. Du hast recht, ich bin ein Hund. Aber sogar die Hunde kommen vom Brot über. Mega spannend. Wie kann sie so etwas sagen? Wie kann sie nicht beleidigt sein und davon springen? Ich glaube, weil sie eben Glauben hat. Die Frau sagt mit anderen Worten zu Jesus, ja, ich weiß ganz genau, wer du bist. Ich weiß, du bist der Erlöser vom Volk Israel. Und ich weiß, ich gehöre nicht zu dem Volk, weil ich eine Heidin bin. Aber ich glaube, dass die Erlösung, die du bringen wirst, so umfassend ist, so gross ist, dass sogar ich als Heidin davon profitieren darf. Mit anderen Worten, die Frau hat 100% verstanden, was Jesus sein Auftrag ist. Sie hat ganz genau begriffen, um was es Jesus eigentlich geht. Vielleicht noch besser als die Jünger, die mit Jesus die ganze Zeit unterwegs waren. Und Jesus lobt ihren Glauben und er belohnt sie. Jesus hilft ihr. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass Jesus in dieser Bibelstelle vom Brot redet. Vom Brot, wo die Kinder essen. Oder wo er eben nicht den Kindern wegnehmen soll und es den Hunden geben. Ich glaube, das Brot hat eine besondere Bedeutung in dieser Bibelstelle. Und zwar, wir haben schon vorher darüber geredet, dass es die Linie gegeben hat zwischen den Juden und den Heiden. Und es gibt einen Ort, wo die Linie besonders deutlich gezogen worden ist. Das ist der Esstisch gewesen. Ein Jude hat das Reinheitsgesetz befolgt beim Essen und ein Heid hat sie nicht befolgt. Und darum hätte ein Jude nicht mit einem Heid zusammen gegessen. Beim Esstisch hat die Freundschaft aufgehört. Da ist die Linie ganz klar gezogen worden. Aber Jesus wird die Barriere durchbrechen. Die Erlösung, die er bringt am Kreuz durch seinen Tod und seine Auferstehung, ist nicht nur für das Volk Israel, nicht nur für die Juden. Es stimmt, er ist der Erlöser vom Volk Israel, aber er ist auch der Erlöser von jedem und jeder, der ihn glaubt. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen uns einmal bewusst werden, was das eigentlich für ein Privileg ist. Für uns heute ist das selbstverständlich, dass meine Nation keine Rolle spielt, dass ich so oder so zu Jesus kommen darf. Dass meine Hautfarbe, meine Ethnie keine Rolle spielt. Aber damals war es eine Revolution, es war etwas völlig Neues. Und die Frau hat das begriffen und trotzdem hat sie daran geglaubt. Und Jesus hat ihren Glauben auch belohnt. Jesus redet vom Brot. Und als die ersten Christen nach der Auferstehung von Jesus zusammengekommen sind, haben sie zusammen das Brot gebrochen. Juden und Heiden am gleichen Tisch. Und das war eine Revolution. Das war etwas vorher völlig Undenkbares. Aber sie haben damit zum Ausdruck gebracht, das, was uns verbindet, ist Jesus. Und das, was uns verbindet, ist grösser als unsere Unterschiede. Grösser als unsere Nationalität. Wichtiger, als ob wir Mann oder Frau sind. Wichtiger, als ob wir reich oder arm sind. Wir kommen alle zum gleichen Tisch. Und das war eine Revolution. Und wir heute, wir profitieren immer noch eigentlich von dieser Revolution. Von dieser Gemeinschaft, die Jesus beim Brotbrechen gegründet hat. Seit der Auferstehung von Jesus haben das die Christen gefeiert und auch wir heute stehen rein in die Tradition und auch wir möchten zusammen das Brot heute brechen. Wir möchten zusammen das Abendmahl feiern. Und ich möchte zum Schluss von dieser Predigt, aber auch schon als Einleitung zum Abendmahl, euch eine ganz besondere Bibelstelle vorlesen, die wir im Johannes 6 finden. Jesus sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise, und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist als das Brot. Und wir danken dir, dass du der Heiden die Tür aufgetan hast. Darum sind wir da überhaupt heute, Herr. Du bist der Erlöser der Juden, der Erlöser vom Volk Israel. Aber deine Erlösung ist so gross, dass auch wir dürfen Anteil haben. Deine Erlösung ist so umfassend, dass jeder, der an dich glaubt, jeder, der die Erlösung in Anspruch nimmt, darf gerettet sein für immer. Und Jesus, heute Morgen, wenn wir uns erinnern an das, was du gemacht hast am Kreuz, Jesus. Du hast dich selber hergegeben. Du hast deinen Körper durchbohren an unserer Stelle und du hast dein Blut vergiessen, wo du gestorben bist an unserer Stelle, Jesus. Und wir möchten dich preisen und wir möchten das in Anspruch nehmen heute Morgen. Wenn wir jetzt zusammen das Abendmahl nehmen, wenn wir uns an das erinnern und wir wollen uns auch an die ersten Christen erinnern, wo die Grenzen durchbrochen haben zwischen Juden und Heiden und wo beide zusammen dir nachgefolgt sind. Jesus, das, was uns verbindet mit den Christen auf der ganzen Welt, ist so viel tiefer als das, was uns trennt. Und wir möchten das heute zusammen feiern. Hab Dank für das, was du gemacht hast, für alles, was du gemacht hast, für uns, an unserer Stelle. Dir ist Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Zum Abendmahl noch die Einsetzungsworte lesen aus dem 1. Korinther 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.